Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Nahostkonflikt ist zunächst keine neue Waffenruhe zwischen Israel und den Palästinensern in Sicht. Anläufe von beiden Seiten sind vorerst gescheitert. Die israelische Regierung und die palästinensische Hamas gaben sich gegenseitig die Schuld dafür. UN-Generalsekretär Ban verlangte erneut, die Kämpfe zu stoppen. Seit ihrem Beginn vor knapp 3 Wochen sind mehr als 1000 Palästinenser im Gazastreifen ums Leben gekommen. Fast 50 Israelis wurden getötet.
Luftangriffe auf Gaza am Morgen. Eine Reaktion der Israelis auf erneute Raketenangriffe der Hamas. Ursprünglich wollte Israel die humanitäre Waffenruhe um 24 Stunden verlängern. Die Hamas aber hatte das abgelehnt. Waffenpause ja oder nein? Zwar trauen sich die Menschen in Gaza auf die Straßen, die Situation aber ist verwirrend. Am Mittag dann die überraschende Erklärung der Hamas, nun doch eine 24-stündige Feuerpause akzeptieren zu wollen. Um unserer Bevölkerung eine Pause während Eid al-Fitr, dem Fastenbrechen zum Ende des Ramadan, zu ermöglichen, haben wir den Vorschlag der Vereinten Nationen für eine Waffenruhe akzeptiert. Ein Vorschlag, der auf der eigenen Seite jedoch nicht eingehalten wird. Weiter Raketenangriffe aus Gaza auch am Nachmittag. Bei dem Raketeneinschlag in ein Haus im Süden Israels wird die Bewohnerin verletzt. Dem Fernsehsender CBS sagt Israels Premier, sie haben ihre eigene Waffenruhe verletzt und sie greifen uns an, während wir uns hier unterhalten. Wie Israel nun reagieren wird, ist noch offen.
Der Schlüssel zu einer Lösung in diesem Krieg liegt in Kairo. Israels Premier Netanyahu erklärte heute, dass wenn dann der ägyptische Vorschlag zu einer Waffenruhe führen kann. Eine Waffenruhe ohne Vorbedingungen, dann ein Treffen aller Beteiligten, um eine langfristige Lösung zu finden. Experten geben diesem Vorschlag durchaus eine Chance.
Gestern am späten Abend hatten in Tel Aviv tausende Menschen für ein Ende des Krieges demonstriert. Sie forderten die Angriffe auf den Gazastreifen zu stoppen und eine Rückkehr zu Friedensgesprächen. Zu dem Protest aufgerufen hatten verschiedene linksgerichtete Parteien und Organisationen. Die Demonstration wurde vorzeitig abgebrochen, nachdem sich die Hamas der von Israel verlängerten Waffenruhe nicht anschloss und erneut Raketen abfeuerte.
Die Gewalt in Libyen macht die Lage immer gefährlicher. Das Auswärtige Amt in Berlin hat deshalb alle Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Die Lage sei extrem unübersichtlich und unsicher. Auch Frankreich empfahl seinen Bürgern die Ausreise. Die USA haben ihr Botschaftspersonal bereits aus der Hauptstadt Tripolis abgezogen, weil dort heftige Gefechte zwischen verfeindeten Milizen aufgeflammt sind.
Die US-Botschaft ist nicht weit vom internationalen Flughafen in Tripolis entfernt, um dessen Kontrolle die Milizen seit 2 Wochen kämpfen. Hier erste Bilder. Zahlreiche Menschen kamen bei den Gefechten ums Leben. Der Airport wurde stark beschädigt. Die Milizen waren vor 3 Jahren am Sturz von Machthaber Gaddafi beteiligt. Sie weigern sich bis heute, ihre Waffen abzugeben.
In der Ukraine haben die Ermittlungen zum Absturz des malaysischen Flugzeugs einen Rückschlag erlitten. Heftige Kämpfe zwischen der Armee und prorussischen Separatisten verhinderten heute die Anreise internationaler Experten zum Unglücksort. Das Militär versucht nach Angaben aus Kiew, die Absturzstelle unter seine Kontrolle zu bringen. Die niederländische Regierung nannte die Lage dort zu instabil. Das Team aus 30 Fachleuten blieb vorerst in Donetsk.
Gorlivka bei Donetsk. Amateuraufnahmen zeigen heftige Kämpfe. Mindestens 13 Menschen sterben, darunter 2 Kinder. Ukrainische Armee und Separatisten werfen sich gegenseitig vor, ungenaue Gradraketen einzusetzen. Ein Militärsprecher in Kiew zeigt, dass die Armee auch die Absturzstelle des malaysischen Flugzeugs erobern wolle. Wir wollen diesen Ort befreien, um die sichere Arbeit internationaler Experten zu garantieren, die den Grund für den Absturz herausfinden sollen. Die internationalen Experten sitzen wegen der Kämpfe aber in Donetsk fest. Militärpolizisten aus den Niederlanden und Australien waren angereist, um mit der OSZE nach weiteren Leichen zu suchen. Doch dann Mission abgebrochen. Die Sicherheitslage an der Absturzstelle und auf dem Weg dorthin ist für uns nicht akzeptabel. Wir haben entschieden, heute nicht hinzufahren, da das nicht das Umfeld für unbewaffnete zivile Beobachter und für kriminaltechnische und andere Experten ist. Ukraines Präsident Petro Poroschenko hatte eigentlich von einer Waffenruhe 40 Kilometer rund um die Absturzstelle gesprochen. Bei der Nationalgarde zeigte er sich gestern in Uniform. Poroschenko sagte, die Ukraine kämpfe um ihre Unabhängigkeit. Es ist kein interner Konflikt. Die Ukraine verteidigt ihr Territorium gegen ausländische Söldner, Banditen und Terroristen. Ein Kampf, der im Osten des Landes viel Zerstörung und viele Opfer hinterlässt.
Angesichts der Ukraine-Krise hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel Rüstungsgeschäfte von Frankreich und Großbritannien mit Moskau kritisiert. In einer solchen Situation könnten keine Waffen exportiert werden, sagte er im ARD-Sommer-Interview. Außerdem verteidigte er seinen Kurs, Rüstungsexporte künftig stärker zu beschränken. Gabriel reagierte auf Vorwürfe aus der CSU-Spitze, er lasse deutsche Wirtschaftsinteressen außer Acht und verschärfe die Probleme der Industrie.
Demonstration der Stärke. Auf der Krim feierte die russische Schwarzmeerflotte ihren Marinetag. Mit viel Getöse. Präsident Putin kündigte an, seine Seestreitkräfte massiv aufzurüsten. Werden sich EU-Länder beteiligen? Bis jetzt gehen immer noch Waffen nach Russland. Vizekanzler Gabriel kritisierte die Rüstungsexporte der alten schwarz-gelben Bundesregierung in Staaten, die weder EU noch NATO angehören.
In solche Länder darf gar nicht exportiert werden, es sei denn, die besonderen deutschen Sicherheitsinteressen ermöglichen eine Ausnahme. Und in der Vergangenheit haben insbesondere auch CDU, CSU und FDP aus der Ausnahme eine Regel gemacht.
In einem Welt am Sonntag-Interview warf CSU-Chef Seehofer dagegen Vizekanzler Gabriel vor, deutsche Wirtschaftsinteressen beim Waffenhandel zu gefährden. Auch Bayerns Wirtschaftsministerin fürchtet um den Standort Deutschland.
Das ist die Problematik, wenn wir eben selbst keine Systeme mehr entwickeln, keine neuen Systeme, aber auch im Export komplett einschränken, dann wird es zum Arbeitsplatzverlust führen. Das hat in Bayern sehr große Bedeutung. Aber es ist eben auch die technologische Kompetenz neben den Arbeitsplätzen, die mir da Sorgen macht.
In deutschen Waffenschmieden arbeiten bis zu 200.000 Beschäftigte. Hier werden auch Panzer für Algerien gebaut. Deutsche Waffen gehen nach Israel, Saudi-Arabien, Katar, Ägypten und Indonesien.
Es geht um Kriterien, die definiert worden sind, aber nicht eingehalten werden. Der Punkt ist doch, dass jede Waffe letztendlich ihren Toten findet. Aus diesem Grund lehnt die Linke generell alle Rüstungsexporte ab.
Bereits in der kommenden Woche fällt eine Entscheidung. Dann werden Deutschland und seine EU-Partner wohl einen Waffenexportstopp nach Russland beschließen. Ob sich Vizekanzler Gabriel allerdings mit der Forderung durchsetzt, Waffenlieferungen auch an andere Drittstaaten einzuschränken, ist unsicher. Schon in seiner eigenen Partei stößt er damit auf heftigen Widerspruch.
Nach der Bundesbank wirbt nun auch die Europäische Zentralbank für höhere Tarifabschlüsse in Deutschland. Hierzulande seien die Inflationsrate niedrig und der Arbeitsmarkt in guter Verfassung, sagte EZB-Chefvolkswirt Prath dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. In solchen Staaten seien stärkere Verdienststeigerungen angemessen. Dagegen würden in Krisenländern der Eurozone aktuell eher niedrige Abschlüsse benötigt, um Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen. 2,5 Jahre nach ihrer Havarie vor der italienischen Insel Giglio ist die Costa Concordia wieder im Hafen. Schlepper brachten das schwer beschädigte Kreuzfahrtschiff nach Genua. Dort wird der 290 Meter lange Ozeanriese nun in den kommenden 2 Jahren in seine Einzelteile zerlegt. Die Costa Concordia war im Januar 2012 vor Giglio auf einen Felsen gefahren und gekentert. Dabei kamen 32 Menschen ums Leben.
Mission erfolgreich erfüllt. Um 14 Uhr signalisierte die Schiffssirene des Wracks der Costa Concordia Ziel erreicht. Den Hafen der Verschrottung in Genua-Voltri. 60.000 Tonnen verrosteter Stahl kehrten nach fast genau 8 Jahren dahin zurück, von wo aus das einst elegante weiße Kreuzfahrtschiff, das größte und modernste Italiens, gestartet war. Doch schon die Schiffstaufe im Juli 2006 verlief unglücklich, die Champagnerflasche zerbrach nicht und einer rief, das bringt Unglück. Heute Morgen ging dann eine in der modernen Schifffahrtsgeschichte einzigartig technisch aufwendige und 1,5 Milliarden Euro teure Schiffsbergung zu Ende. Hier Bilder im Zeitraffer, das Manöver dauerte 8 Stunden. Von Seitencontainern gestützt, lief das Schiff sicher in den Hafen von Genua ein, begleitet von Schutzschiffen und Umweltschützern.
Es ist noch nie ein Schiff in dieser Größe, das verunfallt war, in einem Stück geborgen worden.
Den Stolz der Ingenieure wollte auch Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi spüren. Freude ja, aber auch Erinnerung an die 32 Toten des Unglücks vor der Insel Giglio. Aber es waren besonders die Bewohner der Hafenstadt Genua, die kein Medienspektakel wollten. Man macht ein Spektakel daraus, aber wenn ich daran erinnere, was Trauriges passiert war, das ist keine schöne Geschichte. In den nächsten 22 Monaten werden jetzt hier im Hafen von Genua fast 200 Arbeiter damit beschäftigt sein, das Wrack zu zerlegen. Erleichterung und Stolz, das war heute überall in Genua zu spüren. Aber auch eine sympathische Anteilnahme an den Toten des Unglücks vor Giglio. Der Geschichte der Costa Concordia bleibt für immer dieses Doppelgesicht.
Zu dem minutiösen Einfahrtmanöver der Costa Concordia im Hafen von Genua finden Sie eine umfangreiche Bilderstrecke auf tagesschau.de. Der Australier Daniel Ricciardo hat den Formel-1 Grand Prix in Ungarn gewonnen. Der Red Bull-Pilot setzte sich vor Fernando Alonso im Ferrari durch. In der Gesamtwertung führt weiterhin Mercedes-Fahrer Nico Rosberg, der heute Vierter wurde.
Daniel Ricciardo hat mit seinem Team der Konkurrenz ein Schnippchen geschlagen. Zum zweiten Mal in dieser Saison gewinnt er ein Formel-1-Rennen und erst zum zweiten Mal damit kein Silberpfeil. Der Start erfolgt bei nassen, schwierigen Bedingungen. Ganz vorne Nico Rosberg, ganz hinten aus der Boxengasse gestartet Lewis Hamilton, der nach diesem Dreher zunächst auch auf diesem Platz bleibt. Nach 2 Unfällen folgen Safety-Car-Phasen, die das Feld immer wieder zusammenführen. Ricciardo nutzt das jedes Mal zum Wechsel auf frische Reifen. Danach kann er stets entscheidenden Boden gut machen. Sein Teamkollege Sebastian Vettel hadert erneut mit seinem Wagen, verliert ihn sogar einmal beinahe und kommt über Platz 7 nicht hinaus. Bei den Silberpfeilen sollte Hamilton den auf einer anderen Strategie fahrenden Rosberg überholen lassen. Er widersetzt sich aber der Anordnung und wird deshalb Dritter. Ich habe in letzter Zeit so viel durchgemacht, heute hätte ich niemanden vorbeigelassen. Daniel Ricciardo nutzt das Durcheinander und gewinnt dieses Rennen dank fehlerfreier Fahrt und guter Strategie. In der laufenden WM-Wertung führt Nico Rosberg knapp vor Lewis Hamilton.
Vincenzo Nibali heißt der Sieger der diesjährigen Tour de France. Der Italiener verteidigte erwartungsgemäß seine deutliche Führung auf der letzten Etappe der Radrundfahrt. Den Tagessieg holte sich zum 7. Mal bei dieser Tour ein Deutscher. Marcel Kittel gewann die Sprintankunft auf den Pariser Champs-Élysées.
Ein Mann ohne Gegner. Der Italiener Vincenzo Nibali gewann nach den verletzungsbedingten Aufgaben der Favoriten Froome und Contador mit großem Vorsprung eine Tour de France, die wie im Vorjahr bislang ohne Dopingfall blieb. Nibali erklärte sich mehrfach als Dopinggegner, aber er fährt für den seit Jahren umstrittenen Astana-Rennstall aus Kasachstan, dessen Chef Alexander Vinokurov, einst des Dopings überführt, kein Aushängeschild eines neuen Radsports ist. Aber hinter Nibali durften 2 Franzosen auf das Podium in Paris. Das gab es seit 30 Jahren nicht mehr. Die deutschen Radprofis spielten im Gesamtklassement keine Rolle. Dafür brillierten sie mit insgesamt 7 Etappensiegen, so viele wie noch nie in der Tourgeschichte. Allein 4 Siege gingen auf das Konto des Sprinters Marcel Kittel. Auch die prestigeträchtige Schlussetappe auf den Champs-Élysées sicherte sich der Erfurter wie im Vorjahr. Dieses Mal in einer äußerst spannenden Entscheidung vor dem Norweger Christoph. Der Rostocker André Greipel wurde Vierter. Nun hofft Kittel auf mehr Aufmerksamkeit für den Radsport im eigenen Land.
Ein starkes Signal, ein Weckruf, wie auch immer man das bezeichnen kann. Oder einfach nur ein wirklich super schönes Sportjahr für Deutschland.
Wie viel Skepsis auch bleiben muss, die Tour de France 2014 bot ein besseres Bild als in vielen Jahren zuvor.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 28. Juli.
Unter Tiefdruckeinfluss bleibt es in schwülwarmer Luft weiterhin wechselhaft. Dabei nimmt die Gefahr unwetterartiger Gewitter noch zu. Der Deutsche Wetterdienst hat wieder entsprechende Warnungen herausgegeben. Heute Nacht sind in der Osthälfte noch teilweise heftige Schauer und Gewitter unterwegs, ebenso im äußersten Westen. Sonst ist es teils wolkig, teils klar, örtlich bildet sich Nebel. Am Tag überwiegen die Wolken und es gibt vielerorts heftige, teilweise auch unwetterartige Schauer und Gewitter. Der Wind wird schwach, im Nordwesten zum Teil mäßig, in Schauer- und Gewitternähe Sturmböen. Heute Nacht Werte von tropischen 20 Grad an der Spree bis zu 11 Grad in der Eifel. Dort morgen knapp über 20, an der Oder knapp über 30 Grad. Auch am Dienstag viele Wolken mit zum Teil heftigen Gewittern oder ergiebigen Regenfällen, in Küstennähe freundlich. Am Mittwoch wird es erst Richtung Nordwesten, am Donnerstag dann fast überall freundlicher. Im Süden gibt's allerdings noch Schauer und Gewitter.
Um 23.15 Uhr begrüßt sie Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Krise in Nahost, wenig Hoffnung auf Waffenruhe und 40 Jahre danach die Geschichte einer spektakulären Flucht aus der DDR. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.